Guten Abend. Ich grüße euch alle, die gekommen sind. Ihr habt es gut gemacht. Nicht, weil ich hier bin, sondern weil wir uns im Wort vertiefen wollen. Und wir haben heute einen guten Psalm. Einen schönen Psalm. Ich muss den nur wieder finden hier in der Bibel. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich will den einmal durchsingen oder durchlesen. Der wurde übrigens auch gesungen, ja? Nur ich kann das nicht. Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer König, großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht, und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung und der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und sie prüften mich, und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht, und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Ich danke dir, himmlischer Vater, für dein Wort, das du uns hinterlassen hast, ganz besonders heute für diesen Psalm. Ich danke dir auch für die Möglichkeit, die wir haben, hier hinzukommen, uns zu versammeln und zusammen in diesen Psalm reinzuschauen und zu lernen. Ich danke dir auch für jeden, der hier gekommen ist. Auch vielleicht hat sich jemand in den Livestream eingeschaltet. Ich bitte dich, dass du ihm heute nah bist und auch ihn segnest durch dein Wort, durch deine Nähe. Ich bitte dich, dass du uns heute hilfst zu lernen, dass du uns heute die Augen öffnest vielleicht auf unsere Situation. Vielleicht willst du einem und dem anderen hier und dort etwas sagen. Ich danke dir, Herr, dass wir mit dir rechnen müssen, auch heute. Amen. Psalm 95. Wir haben jetzt bei diesem Psalm nicht gesehen, dass da irgendwie ein Schreiber steht. Ja? Ein Psalm Davids, ein Psalm Asafs, ein Psalm Moses oder was auch immer ist nicht drin. Aber in Hebräer 4, Vers 7, da wird dieser Psalm zitiert. Ein Stück aus diesem Psalm wird zitiert, und zwar wird das dann David zugesprochen. Ja, da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 4, Vers 7, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Also wir haben Grund zur Annahme, dass David der Verfasser ist. Es kann auch sein, dass das einfach nur in der Sammlung der Psalmen Davids enthalten ist. Ganz genau kann man das nicht sagen, aber laut diesem Text nehmen wir mal an, David hat das geschrieben. Auch wenn ich das nicht beweisen kann weiterhin. Dieser Psalm wurde für das Laubhüttenfest geschrieben. Und wir wissen, dass die Israeliten in diesen Laubhütten hausten und daran dachten, ja, wie diese Reise durch die Wüste damals gegangen ist. Diese 40 Jahre der Wanderung, die haben sich erinnert und sie haben das weitergesagt, was Gott mit dem Volk gemacht hat, wie er es beschützt hat, versorgt hat, aber auch gestraft hat. Das ist in der Geschichte sehr, sehr klar beschrieben, viel geschrieben. Also wir haben eigentlich ein sehr gutes Bild von dieser Reise, von dieser Wanderung, diese 40 Jahre. Und hier, was ich erst sagte, dieser Psalm wurde gesungen. Ja, der wurde auch zu diesem Laubhüttenfest wurde der gesungen. Und ich finde, der lädt auch ein. Ja? Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Er ruft auf zur Anbetung. Und ich finde, Anbetung, also das macht jeder Mensch. Ja. Jeder Mensch betet irgendwas oder jemanden an, auch wenn er vielleicht nicht vor diesem niederfällt. so ist trotzdem jeder Mensch ein Anbeter. Es kommt nur auf den Gegenstand der Anbetung an. Was betet der Mensch an? Wen betet der Mensch an? Und dieser Psalmist sagt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Ja, und er macht das mit einer Dringlichkeit. Kommt! Und was noch auffällt, er sagt, lasst uns. Ja, er ruft uns zusammen. Und das ist auch ein Zeichen, dass wir zusammenkommen müssen, um zusammen zu jubeln, zusammen zu jauchzen und anzubeten. Und er sagt hier, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Und vermutlich wird dieser Fels gemeint, dieser Felsen, ihr kennt ja die Geschichte, wo das Volk Israel durch die Wüste geht und kein Wasser findet. Ja? Es kann nicht trinken, weil es kein Wasser da ist. Und sie murrten wieder Mose und wieder Aaron, dadurch wieder Gott oder gegen Gott. Und wir wissen, dass Mose den Felsen schlagen musste und der Felsen gab Wasser. Und dieser Felsen wird hier wahrscheinlich gemeint, jauchzen dem Fels unseres Heils. Aber Paulus sagt von diesem Felsen ganz entschieden, dass es Christus ist. Sogar der ihnen nachging. Ich habe das gehört in einem Vortrag, meine ich, dass nach einer Legende soll dieser Felsen, der Wasser gab, ihnen nachgegangen sein. Das weiß ich nicht, aber es soll so eine Legende geben. Und Paulus sagt in 1. Korinther 10, Verse 1 bis 4, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Ja, das ist das Bild des Felsens genommen worden und dass es Christus ist. Und hier steht ja auch der Fels unseres Heils, unserer Rettung. Also hat das die Legitimität, ja, dass Paulus das hier so nimmt und so erklärt. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen und ihm zujauchzen. Und Luther-Übersetzung, die schreibt da, lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm zujauchzen. Und ich finde, da gibt es eine Folgerichtigkeit. Ein Anbeten kann nicht funktionieren. Das geht nicht, wenn das Herz nicht dankbar ist. Ja? Wenn ich nicht dankbar bin, wenn ich nicht danken kann, dann kann ich auch nicht anbeten. Oder ich kann das nicht wirklich tun. Ich kann zwar so tun, als ob, aber es ist nicht vor Gott angenehm. Ja? Das ist nicht ehrlich. Das ist nicht, weil wenn Danken nicht da ist, ist die Anbetung, wenn ich sie dann tue, ist das Heuchelei, etwas tun, also keine Anbetung zumindest. Und dann gibt es hier den Grund, warum anbeten, ja? Warum sollten die anbeten? Denn der Herr ist ein großer Gott, Vers 3, großer Gott und ein großer König über alle Götter. Wenn wir die Geschichte uns so durch die Gedanken gehen lassen, so wissen wir, dass gerade in Ägypten, da geschahen ja ein Wunder nach dem anderen, ja, wo Gott das so offensichtlich zeigt, wie er über die Götter der Ägypter und auch über den Pharao triumphiert. Ich finde, das ist da so sehr, sehr deutlich. Und in 2. Mose 9, Verse 15 und 16, da sagt Gott, denn ich hätte meine Hand schon ausstrecken und dich, er spricht zu Pharao, dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt worden wärst. Aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Wir können sehr, sehr vieles nicht verstehen. Und wir machen uns Gedanken und verstehen oft Gott nicht. Und deswegen ist er auch Gott, ja? Wenn wir ihm erklären würden, dann wäre er kein Gott mehr. Dann wäre er so wie wir. Aber Gott lässt vieles, vieles für uns verschlossen. Und da steht auch geschrieben, das Verborgene ist für Gott, das Geoffenbarte, das ist für uns. Und deswegen müssen wir uns nicht die Haare raufen, wenn wir welche haben, und wir müssen uns nicht die Gedanken machen, warum ich dieses und jenes aus der Schrift nicht verstehe. Ja, Gott gibt uns immer mehr Verständnis, das ist klar, und der Heilige Geist führt uns durch alle, in alle Wahrheit. Nur, wenn wir trotzdem etwas nicht verstehen, wir können trotzdem ruhig weitergehen, in der Bibel weiterlesen, und wir müssen uns nicht an dieser einen Stelle die Stirn zerschlagen, weil wir wollen das jetzt verstehen. Aber viele Sachen werden wir nicht verstehen aus der Heiligen Schrift. Wir werden Gott nicht erklären können, weil er Gott ist. Und weiter, als sie aus Ägypten rauskommen und Gott zerteilt das Meer, ja, und lässt das Wasser entgegen seiner natürlichen Eigenschaft einfach als Wände stehen. Und das sagt, dieser Psalmist sagt ja, in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge, sie gehören ihm. In seiner Hand sind sie. Ja, er macht, wenn ich in meiner Hand was halte, ich kann ja damit machen, was ich will. Ja? Und das zeigt eigentlich, dass Gott souverän ist. Souverän, er macht, wie er will, was er will. In ihm hat alles seinen Ursprung und auch Bestand, weil er steht ja hier, und die Gipfel der Berge gehören ihm, einmal das, aber Vers 5, sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Oder Elberfelder sagt das, sein ist das Meer, er hat es ja gemacht und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Das zeigt ihn als ein Künstler, der diese Dinge gemacht hat. Ich denke da immer wieder an die Himmelskörper. Ja? Wenn ich denke, das steht in der Bibel so geschrieben, dass Gott, das Werk deiner Hände oder deiner Finger, das lässt mir immer wieder so einfach nur explodieren, mein Gehirn sozusagen, wenn ich überlege, das Weltall, das ist hier überhaupt etwas, was man, das alle Vorstellungskraft sprengt. Ja? Jetzt vor kurzem hat man noch mal rausgefunden, den schnellsten Stern in unserer Galaxie, in unserer Milchstraße. Ja? Der schnellste Stern ist unvorstellbare 24.000 Kilometer in der Sekunde schnell. Ich komme da nicht hinterher. Ja? 24 Kilometer in der Sekunde schnell. Und das rast um ein schwarzes Loch. Ihr wisst doch, was schwarze Löcher sind vielleicht. Das saugt alles in sich hinein. Ja? Selbst Licht verschwindet da. Und wer weiß wohin. Und es braucht, um dieses Loch zu umkreisen, mit dieser Geschwindigkeit, das war da 7 Jahre, meine ich. Das ist eine kleine Vorstellung von den Ausmaßen, die da sind. Und hier steht ja nur von der Erde und von dem Meer, das hat er gemacht. Wir wissen von diesen Dingen auch, dass Gott die gemacht hat. Es ist etwas, was uns einfach nur staunen lässt über Gott. Wie bist du Gott? Das ist auch so, wenn ich zum Beispiel vor dem Meer stehe. Ich meine, das ist ja im Vergleich zum Weltall wirklich ein Tropfen, ja. Aber trotzdem, da siehst du diese Menge an Wasser. Wie groß ist Gott, der das einfach so macht? Ja, der Psalmist geht weiter. Und ruft nochmal auf zur Anbetung. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Ja, er ruft auf. Es ist wirklich, wir müssen uns demütigen. Und Anbetung ohne Demütigung kann nicht funktionieren. Ja? Es muss Dankbarkeit da sein, aber auch diese Demut. Wir müssen, also wir können nicht stolz vor Gott stehen. Ich mache jetzt einfach diesen krassen Unterschied zu Demut. Ja, weil Gott widersteht den Hochmütigen oder den Stolzen, den Demütigen aber gibt er Gnade. In 1. Petrus 5, Vers 5, die zweite Hälfte. Echte Anbetung kommt nur aus einem demütigen Herzen. Aus einem demütigen, dankbaren Herzen kommt echte Anbetung. Und Anbetung muss eigentlich unser Lebenswandel sein oder Lebensinhalt sein. Ich meine, das ist sehr schön, wenn wir zusammen anbeten, diese Teile haben, einen Betungsteil und wo wir singen und so. Und das ist wunderbar. Aber ich muss mich überprüfen, ob das meine einzige Anbetung ist. Wenn das meine einzige Anbetung ist, dann ist das wahrscheinlich keine Anbetung. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Wenn wir vor Gott gehen, Gott ist immer da in unser, also ja, wir sind immer unter Gott. Und wenn unser Leben nicht Anbetung ist, dann sind diese Momente, diese Gebetsexplosionen, Anbetungsexplosionen, die sind, glaube ich, nicht viel wert, weil das nicht unser Leben ist. Da können wir uns überprüfen und da wissen wir, wo wir Handlungsbedarf haben oder uns verbessern müssen, uns ändern müssen. Und dann erklärt er nochmal, warum wir das so mit ihm machen sollen, warum wir uns vor ihm beugen und niederfallen vor dem Herrn, ja, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Er wird hier etwas persönlicher. Ja? Unser Gott, die Weide, das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Hier wird sehr, sehr deutlich, dass der Gläubige nicht ein einsamer Wolf ist, geschweige denn ein Bär im Winterschlaf, der sein Glaubensleben irgendwie meistert, sondern jeder Gläubige ist ein Schaf, das in eine Herde gehört, das die Herde und den Hirten braucht zum Überleben. Ein Schaf ist ein Tier, das nicht alleine kann. Ein Schaf ist orientierungslos. Und jemand hatte das noch so erklärt, habe ich vor kurzem in einer Predigt gehört. Ein Schaf kann dich nicht verstehen, den Hirten nicht verstehen, wenn der Hirte ihm erklärt, dort gehst du hin, da hinter den Berg, dann gehst du da und dann noch 2 Kilometer, ist eine gute Weide. Kein Schaf wird das verstehen, oder? Der Hirte muss vorgehen. Deswegen braucht das Schaf den Hirten. Und das Schaf braucht die anderen Schafe. Wir brauchen einander. Das ist auch etwas Wichtiges, das wir einfach für uns begreifen müssen oder auch festigen müssen, ganz sicher sein müssen. Wir brauchen einander. Und dann kommt, wie als ob das aus einem anderen, von einem anderen Tag ist, weiß ich nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wenn wir uns erinnern an dieses Ereignis, wo das Volk Israel vor dem Schilfmeer steht, und Gott sagt und führt ja es noch dahin, wo es eigentlich in der Enge ist. Ja, es konnte nirgendwo hin. Vor ihnen das Meer und hinter ihnen kam Ägypten. Da kam der Pharao mit seinen Leuten und die Israeliten konnten nirgendwo hin. Und dann schrien sie, ja, was soll jetzt werden? Ich stelle uns nur vor, das ist ja eine Falle. Gott führt sie absichtlich in eine Falle. Er hätte sie anders führen können, aber er wollte sie dahin führen. Weil wir wissen, was Gott dann später gemacht hat. Ja? Als er das Meer geteilt hat und sie da durchgingen und gesehen haben, was Gott gemacht hat mit den Ägyptern. Wie Gott sie beschützt hat. Ja, wenn wir uns noch kurz davor erinnern, wo das die ganze Nacht, diese Feuersäule oder Wolkensäule, das war jetzt in einem, stand hinter dem Volk Israel, vor den Ägyptern, die konnten nicht zusammenkommen. Die ganze Nacht, das steht da so in der Bibel. Zu der Seite der Ägypter war es die Wolkensäule, dunkel, ja, und zu der Seite des Volkes Israel war das Feuer als Licht, um ihnen den Weg zu zeigen. Und ich stelle mir nur vor, wenn du da durchgehst, da geschieht ja ein Wunder nach dem anderen. Du weißt ja gar nicht mehr wohin vor diesen lauter Wundern. Ja? Hier steht das Wasser. Da durch die Nacht kam der Wind und macht alles trocken, diesen Korridor da. Und dann kommen die Ägypter und hinter diese Wolken und Feuersäule. Das ist ja lauter Wunder. Ja? Und dann kommen sie durch das Meer und als das Meer dann wieder zurückfiel, also in das alte Bett und die Ägypter umgekommen waren. Und dann steht da, dann sahen sie, die Israeliten sahen die Toten, Ägypter am Ufer. Ja. Und dann das war eine Erlösung. Und ich stelle mir vor dieser Panik und dieser Angst, jetzt diese wunderbare Rettung. Also Wunder mit sehr groß geschrieben, wunderbaren Rettung. Und dann, wenn wir da lesen, sollte eigentlich noch ein bisschen später dahin kommen, zum 2. Mose 15, zu diesem Ereignis. Aber wir werden das gleich machen. Ja? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. Oder wie die Elberfelder das sagt, wo eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüften, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. Und ich denke manchmal, wenn ich jetzt Gott so erleben würde, wie damals diese Israeliten, was ich mir dieses Bild mir einfach mache, was die damals erlebt haben, mit dieser Intensität, mit dieser Gottesnähe, wenn ich sowas erlebt hätte und dann auch diese Stimme gehört hätte, Gottes Stimme vom Berg Sinai, dann frage ich mich, wie wäre dann mein Glaube und mein Glaubensleben? Könnte ich Gott mehr lieben? Würde ich Gott mehr lieben? Mehr gehorchen vielleicht? Dann denke ich, wieso ist das bei den Menschen so, dass sie hier nach dieser Rettung, ja, als sie das erlebt haben, und dann kommt, das wollte ich kurz einmal mit euch durchschauen, 2. Mose 15, Verse 1 bis 19, könnt ihr bitte auch aufschlagen, oder könnt ihr aufschlagen, wenn ihr wollt. Ich werde nicht alles schauen, es ist zu viel sonst. Damals, ja, das ist gerade nach diesem Ereignis, wo Gott das Volk gerettet hat vor den Ägyptern, damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Vers 7 erst. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Es standen die Wogen wie ein Damm. Die Fluten erstarrten mitten im Meer. Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend, in Ruhmestaten, wundervollbringend? Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Es sind ein paar Verse. Ich denke, mit welchem Jubel hat das Volk damals dieses singen können? Ja? Diese wunderbare Rettung. Und dann haben sie, denke ich, mit einer Dankbarkeit, mit einem erfüllten Herzen dieses gesungen. Aber man bedenke, ich weiß nicht, wie lange sie dann da gelagert sind, also dass sie beim Schilfmeer. Und als sie dann aufbrachen und 3 Tage später an eine Stelle kamen, wo sie kein Wasser hatten, dann murrten sie. Und dann denke ich, so sind wir. Wir können Gott erleben, ja, nicht ganz so stark wie damals diese Israeliten, aber wir können Gott erleben und große Euphorie haben und danken und Lob singen. Und eine Kleinigkeit und eine kurze Zeit später, dann können wir uns wieder aufregen über Gott. Die murrten dort wieder. Das große Problem jener Generation war die Verstocktheit der Herzen. Oder wie der nächste Vers es ausdrückt, ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Die vielen übernatürlichen Erscheinungen, die Wunder und Zeichen, die sie erlebt haben, von der Präsenz, ja der direkten Gottesnähe, haben nicht ausgereicht, um dem Volk wirklich Glauben zu erziehen. Und dann denke ich, reflektiere ich das so auf mich, auf mein Leben. Ich habe ja durch mein kurzes Leben Gott auch erlebt. Ich habe es nicht so präsent erlebt. Ich habe aber hinterher vieles gesehen, wo Gott gewirkt hat. Ja? Wo Gott zu mir gesprochen hat, was ich später analysiert und verstanden habe. Und trotzdem muss ich mich fragen, wie groß ist Gott überhaupt für mich? Ja? Dieses Volk war Gott so nah, physisch. Aber im Herzen, ja, im Herzen steht da, dass sie in die Irre gingen. Oder wie hier, verstockt eure Herzen nicht. Ja, die waren verstockt. Und als ob dieses überhaupt nicht bleibt, diese Gottesnähe, dieses dankbare Herz ist als ob nicht vorhanden. Das ist so ein kurzer Schleier, der dann wieder weggeweht wird. Und im Vers 10 sagt er, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Sogar wir, die wir große Ähnlichkeit zum Volk Israel haben, verdrehen manchmal innerlich die Augen, wenn wir darüber lesen, was sie tun. Ja? Wie sie leben. Wie kannst du, ihr habt das doch gerade, ihr habt ja gerade hier Wunder gehabt, wieso vergesst ihr das? Jetzt haben sie kein Wasser und jetzt ist die Panik groß. Ja? Ja, aber ich muss mal gucken, was ich da machen würde. Aber das ist da wirklich so gewesen, dass das Volk nicht gelernt hat, auf Gott zu vertrauen. Die haben es eins nach dem anderen Mal gehabt. Ja? Und als sie hier in diese drei Tage später an diese Stelle kommen, wo die Mara genannt wird, weil sie da kein Wasser hatten oder das Wasser bitter war, und dann murrten sie und Gott zeigt Mose ein Stück Holz oder ein Holz, einen Baum, und dann warf er dieses Holz in dieses Wasser und dann wurde es süß. Es ist ja ein Wunder, was da geschah. Und ich denke, der eine und der andere von diesen aus dem Volk, der hatte vielleicht auch gedacht, irgendwas wird ja wieder passieren. Ja, wir kennen das ja von Gott. Irgendwas macht er ja immer. Irgendwas Unnatürliches ist ja immer, passiert ja immer. Aber was wahrscheinlicher ist, sie murren immer. Das ist leider so der Fall gewesen. Und der Psalmist sagt ja, und Gott sagt das hier, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und sie haben meine Wege nicht erkannt. Sie haben noch vor kurzem Gott Loblieder gesungen. Ja? Und hier sagt Gott, die gehen im Herzen in die Irre. Und dann denke ich, kann man dann anbeten, wenn man im Herzen in die Irre geht? Natürlich kann man. Die Anbetung ist einfach nicht echt. Aber man kann so tun und im Herzen in die Irre gehen. Das ist wiederum etwas, was wir mit uns, also in uns ausmachen müssen. Wo stehen wir? In einem Lied singen wir, der Weg des Herrn. Ja, Gott sagt hier, und sie haben meine Wege nicht erkannt. Und der Weg des Herrn ist stets der beste. Und manchmal fragt man sich, wie kann man diesen Weg überhaupt annehmen? Auch wenn man das vielleicht nicht anders kann, das anzunehmen, aber man weigert sich, das anzunehmen, man will es nicht haben. Und manchmal fragt man sich, warum macht Gott sowas? Wenn ich gerade, was aktuell ist, auch da gibt es eine ganz junge Frau, die wahrscheinlich so im Sterben liegt, weil sie ganz, ganz schlimm voll Krebs ist. Und da ist nichts mehr zu machen, laut was Menschen so verstehen, ja, was Ärzte sagen. Da ist nichts zu machen. Und laut den Ärzten ist das wahrscheinlich nicht mehr lange. Sicher, wir wissen, dass Gott Wunder tun kann. Aber man fragt sich, was will Gott damit machen? Warum tut er das? Hier gibt es kleine Kinder, hier gibt es einen jungen Mann und die Frau, die Mutter, laut wie wir es verstehen und denken, wahrscheinlich wird sie versterben bald. Ja? Und da gibt es im Gegenteil irgendwo eine alte Oma, die sich nicht mehr bewegen kann, die gepflegt wird, vielleicht über viele Jahre, und sie lebt und lebt und ist eine Last, vielleicht auch ein Segen. Ja? Es ist nicht immer so, dass es eine schwere Last ist. Nur das sind Bilder für uns, die wir kennen und wo wir uns fragen, warum geschieht sowas? Warum macht Gott diese Dinge? Aber ich hatte erst, finde ich, eine gute Antwort gegeben darauf, für mich selbst. Wir werden Gott nicht erklären können. Und Gott hat das Verborgene für sich behalten. Und ich finde, auf einem Grabstein habe ich noch vor kurzem gesehen, ja, wo das Kind verstarb, auf dem Grabstein steht, Gott ist gut. Gott ist gut. Das müssen wir behalten. Gott ist gut. Und er sagt, Gott weiter, ja, die haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Diese Generation des Volkes Israels, wenn ich mich richtig erinnere, waren es von 20 Jahren und darüber, die aus Ägypten so ausgezogen waren, sind alle in der Wüste verscharrt worden. Alle, außer Kaleb und Josua. Alle wurden disqualifiziert wegen Verstocktheit, weil die Herzen in die Irre gingen und wegen Ungehorsam, wegen Götzendienst. Sie sind alle nicht in diese Ruhe eingegangen, die hier als das Land Kanaan, denke ich, beschreibt, oder das gelobte Land, oder wie Gott sagt, ein gutes, weites Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. In 2. Mose 3 steht das. Und es wird wohl 16 Mal erwähnt, was das Land Kanaan das Land ist, wo Milch und Honig fließt. Der Hebräerbrief oder der Schreiber, der spricht von einer anderen Ruhe. Und er erklärt das, dass diese Ruhe, das war noch nicht das Ende. Ja? Sonst er spricht er noch von einer anderen Ruhe. Und das ist die Ruhe, die wir als Kinder Gottes einmal haben werden. Wenn wir dort sind, wenn wir erreicht haben, unser Ziel erreicht haben, wo wir hingehen. Die Moral von dem heutigen Psalm. Der Schreiber ruft uns auf zur Anbetung. Jeder Mensch ist Anbeter. Was oder wen betest du an? Wir können das vielleicht so ein bisschen analysieren, wenn ich für mich festmachen kann, was füllt das meiste meiner Zeit, meiner Gedanken, meiner Worte, was hat die Priorität? Man kann mit Gewissheit sagen, das bete ich an. Wenn das überwiegt, was, wenn ich jetzt, egal, das kann ganz unterschiedliche Art sein, das sind nicht schlechte Dinge, vielleicht, ja, aber wenn das nicht Gott ist, wenn wir nicht, also ich sage das zu mir selber, ja, fühlt euch nicht angegriffen von einem, der besser ist. Ja, so ist das nicht. Was füllt uns am allermeisten? Womit beschäftigen wir uns in Gedanken mit allermeisten? Wofür opfere ich am leichtesten meine Zeit? Ich meine jetzt, um das klar zu machen, wenn ich jetzt etwas Wichtiges mache, was ist wert genug, das Wichtige zu lassen, um das eine zu tun? Ja, das ist so eine, das können wir analysieren in uns selbst. Und dann können wir uns ganz genau festmachen, was wir anbeten. Ein Pastor erzählt, er hatte am Anfang seinen Glaubensleben, meine ich, war das, also sehr starke Depressionen. Und dann sagt er, ich bin alleine ins Bethaus gegangen. Ich meine, er sprach zur Kirche, aber ich weiß nicht, ins Bethaus gegangen. Sagt er, ich habe die Bibel gelesen, ich habe geweint, ich habe gebetet und Lieder gesungen. Alleine. Ich habe Gott gelobt in den Liedern. Und er sagt, wie er es erklärt, wenn wir den Blick nicht mehr nur auf uns richten, was durch Depressionen eigentlich bewirken oder wie das aussieht, was das immer schwerer macht, ja? Weil wenn man auf sich fokussiert ist, mein Problem ist das Größte und ich bin der Größte und ich bin die Sonne, um die sich alles drehen muss. Und wer weiß, wie man das noch erklären soll, sondern wenn man den Blick mit einmal aufmacht, auf Gott richtet. Ja, wenn man die Aufmerksamkeit, den ganzen Fokus auf Gott richtet und ihn anbetet und Loblieder singt, weil er es auch wert ist, wenn wir uns nur Gedanken machen darüber, wofür wir danken könnten. Ich habe das mal so gemacht, du kannst ja überhaupt nicht aufhören. Ja? Für das und für das und für das und für das und für das. Da kann man ganz lange verbringen. Aber man muss die Augen dafür öffnen. Man muss sich dafür quasi hingeben, das zu machen. Ja, und wenn wir das machen und wie dieser Pastor das sagt, dadurch, sagt er, bin ich ganz frei von Depressionen. Es ist vielleicht ein Instrument, das man gebrauchen kann. Man muss nicht unbedingt herkommen, er hat das gemacht, ich weiß nicht, das kannst du auch machen, wenn du das brauchst, wie auch immer, ja. Aber wenn wir den Fokus auf Gott richten, sicherlich, dabei ist das nicht zu verachten oder sogar sehr, sehr wichtig, dass man für die Menschen offen ist und ihnen Gutes tut, denn dafür hat uns Gott gemacht, ja, der hat Dinge gemacht oder Arbeit gemacht, gute Werke gemacht, die wir tun sollen, in denen wir leben sollen. Wir müssen uns auf Gott fokussieren. Er ist die Person, von der ich vollkommen abhängig bin. Ihm gehört mein Lob, meine Anbetung, mein Staunen über sein Wesen und sein Werk. In Johannes 4, Verse 23 und 24 steht, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich hoffe, dass dieser Psalm, der uns zur Anbetung aufruft, für dich ein Ansporn ist, für mich ein Ansporn ist. Ich meine, wir brauchen manchmal so einen Schubser. Ja? Manchmal sagt man, ein guter Schlag an den Hinterkopf verstärkt das Überlegen, ja? Das Nachdenken. Und Gott gebraucht verschiedene Dinge, um uns zu verändern. Gott gebraucht manchmal Schwierigkeiten, manchmal Streicheleinheiten, wenn es uns sehr gut geht. Aber Gott ist gut. Gott meint es gut mit uns. Der Herr segne uns im Nachdenken über diesen Psalm. Amen.